Hallo und herzlich willkommen zu Banges Bizeps Besprechungen, dem Podcast rund um die Menschen der funktionalen Fitness. Mein Name ist Judith Bange und ich bin der Host des Podcasts und in jeder Folge erwarten euch unterschiedliche Gäste mit verschiedenen Themen, die kleine Einblicke in die Welt des Sports, aber auch darüber hinaus geben. Und heute spreche ich mit dem Ernährungs- und Sportwissenschaftler Oskar Günther über ein ganz spezielles Thema. Supplements. Denn, seien wir mal ehrlich, also ich finde es auf jeden Fall so, wer verliert nicht den Überblick bei all den Sachen, die wir noch extra nehmen können oder extra tun können? Und auch welche Marke oder wann wir was einnehmen sollten. Und ich freue mich so sehr, dass ich heute mit Oskar darüber sprechen darf. Und ich muss sagen, dass was mich heute sehr überrascht hat, ist, dass er uns ein paar Tipps gibt, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Also ihr dürft sehr gespannt sein. Und darum würde ich sagen, ganz viel Spaß bei der Folge. Ich freue mich, dass ihr wieder einschaltet zu einer neuen Folge Banges Bizeps-Besprechungen. Und heute geht das große Thema Ernährung irgendwie weiter. Wir hatten das jetzt vor 2 Wochen schon mal angerissen und jetzt wieder. Heute schauen wir uns aber ein anderes Thema an, nämlich die große Welt des Supplements. Und dafür habe ich einen ganz besonderen Gast heute bei mir. Er ist Sport- und Ernährungswissenschaftler und ihr könntet ihn auch kennen, weil er natürlich auch CrossFit macht. Also vielleicht schon mal auf einer Competition gesehen oder von ihm gehört. Das ist nämlich kein anderer als Oskar Günther. Schön, dass du da bist.
Hi Judith, danke, dass ich hier sein darf.
Ich starte mit der Frage, die ich jedem meiner Gäste stelle, weil es ist ja gut möglich, dass dich auch nicht jeder da draußen kennt. Darum nochmal für die Menschen, die dich da draußen noch gar nicht irgendwo gesehen haben, in deinen Worten, wer bist du?
Genau, also an sich, genau, Name hast du ja schon gesagt, Oskar, mache jetzt seit ja inzwischen knapp 11 Jahren CrossFit. Hab da damals in Köln mit angefangen, als ich da mein Studium in Sportwissenschaften an der Deutschen Sporthochschule in Köln gemacht habe und ja, bin seitdem eigentlich auch relativ schnell so ein bisschen da in den Wettkampfsport reingerutscht. Also meine ersten Wettkämpfe waren 2016, also inzwischen auch schon 10 Jahre her, also schon eine ganze Weile dabei bei dem Ganzen. Genau, und arbeite da auch schon lange als CrossFit-Coach, hatte da auch mal in Köln bei CrossFit Cologne eine Zeit lang auch dann nach meinem Bachelorstudium da festangestellt, gearbeitet, also eigentlich schon sehr lange auch in der Coaching-Welt unterwegs und genau, bin dann irgendwann aber noch so ein bisschen in den Ernährungsbereich reingerutscht, beziehungsweise habe einfach gesagt, okay, irgendwie habe ich das Gefühl, da fehlt noch eine Sache und da möchte ich mich auch so ein bisschen weiter fortbilden. Genau, habe dann da erstmal eine externe Fortbildung bei Precision Nutrition gemacht und dann irgendwie gesagt, okay, irgendwie interessiert mich das auch so sehr, dass ich da noch tiefer reingehen möchte. Habe mich dann entschieden, noch ein Masterstudium anzuhängen, bin dafür nach Maastricht in die Niederlande gezogen, habe da ein Masterstudium gemacht und danach ging es dann zurück in die Heimat nach Mainz und genau, bin hier jetzt als selbstständiger Ernährungsberater und Remote-Coach tätig und auch weiterhin auf Wettkämpfen, im Wettkampfsport, im CrossFit, Functional Fitness unterwegs.
Jetzt habe ich noch eine ganz random Frage an dich, nur weil du es gerade meintest. Du hast an der Sporthochschule in Köln studiert. Musstest du damals auch diesen Aufnahmetest dafür machen?
Ja, genau. Da durfte ich auch durch oder musste ich auch durch.
Was war für dich da am schwierigsten? Kannst du dich noch erinnern?
Ja, tatsächlich der 100-Meter-Sprint, weil ich einfach ja da kein Glück habe, vielleicht was die Genetik angeht oder einfach langsam bin, was Sprinten angeht. Und das auch vielleicht schwerer zu trainieren ist, sage ich mal, halt ist die Ausdauersachen oder andere technische Sachen. Das heißt, alles andere ging gut. Würde auch sagen, wenn man sich da gut drauf vorbereitet, dann geht das auch. Aber genau, Sprint war bei mir dann doch die Baustelle.
Also für alle da draußen, die das nicht kennen, ich habe nämlich damals überlegt, mich da zu bewerben. Ich hatte angefangen, mich vorzubereiten. Und die haben, ich finde, ein relativ schwieriges Auswahlverfahren, weil du darfst ja auch nur, also ich glaube, wenn du eine Sache nicht schaffst, ist das okay, aber wenn du zwei nicht schaffst, bist du direkt raus. Ja. Und am Ende muss man noch einen Lauf machen und wenn du den in der Zeit nicht schaffst, bist du auch raus.
Genau, ja.
Ja, und die haben ja
insgesamt waren es, glaube ich, 20 verschiedene Tests, Disziplinen, sage ich mal, also von muss halt eine Ballsportart, muss eine Rückschlagsportart dir raussuchen. Dann im Schwimmen gibt's halt Tests, in der Leichtathletik verschiedene Tests. Turnen sind noch ein paar Sachen dabei und genau am Ende der Lauf. Also ist dann doch einiges, wo man sich drauf vorbereiten muss.
Und du hast es bei Versuch Nummer 1 auch direkt geschafft?
Ja, genau. Sehr geil. Ja, ich hatte im Sprint mein eines Defizit, aber alles andere ging gut durch. Ich meine, Leichtathletik war bei mir an dem Tag so in der Mitte. Das heißt, das ist dann schon so ein bisschen Druck, wenn du weißt, okay, jetzt habe ich mein Defizit, jetzt muss alles andere sitzen. Aber ich wusste auch, dass im Normalfall die anderen Sachen auch gehen. Aber ja, wäre natürlich entspannter, wenn man da das nicht hätte.
Ja, auf jeden Fall. Also da Riesenrespekt. Ich kenne ein paar, die haben da 4-5 Mal sich beworben, bis es geklappt hat. Und ich habe damals, ich habe mit Leichtathletik noch angefangen, mich vorzubereiten. Ich habe Kugelstoßen noch gemacht und Hochsprung. Aber ich hatte das Problem, du musst ja relativ viel auch beim Schwimmen können und beim Turnen. Und ich habe damals auch noch kein Crossfit gemacht und ich konnte nicht gut schwimmen, also Brustschwimmen, und nicht gut turnen. Und das waren meine großen Baustellen und da gab es ja mehrere Disziplinen. Und bei mir im Dorf waren diese beiden Vereine halt so, naja, Elite ist übertrieben, aber da kamst du gar nicht rein, um zu sagen, hey, ich würde mich gerne vorbereiten und jemand, der mir Tipps und Tricks gibt, weil die alle auf so einem hohen Niveau da gespielt haben. Und da habe ich gemerkt, als ich da nicht reinkam, es hat keinen Sinn. Aber ich fand das Schwimmen in der Zeit und wie gesagt, turnen konnte ich nichts. Also das, was ich heute kann, dagegen ist schon ganz schön viel.
Ja, ich hatte aber auch damals in der Hinsicht ein bisschen Glück gehabt. Also ich habe das halt zu der Zeit gemacht, wo ich gerade in der Oberstufe war und hatte einen Sportleistungskurs und da hatten wir zum Glück auch einen sehr guten Lehrer, wo wir halt echt immer sehr viel gemacht haben. Also ich meine, da es auch im Abi dann geprüft wurde, aber da zu der Zeit halt eh dann regelmäßig viel touren mussten, Schwimmen, Leichtathletik und so weiter, dass ich quasi das so ein bisschen als direkte Vorbereitung dann auch für den Test nutzen konnte.
Ja, krass. Respekt. Also ich habe vor jedem, der das geschafft hat, sehr viel Respekt, weil ich selber ein bisschen erleben durfte, was man alles können muss.
Ja.
Jetzt springen wir mal zu dem eigentlichen Thema heute zurück. Ernährung, darum soll es ja auch wieder gehen. Kannst du dich erinnern, weil du es gerade so meintest, du hast gemerkt, okay, du hast CrossFit gemacht und irgendwie gehört es dazu, aber in dem Moment, wo du gemerkt hast, okay, Ernährung ist auch deins und du findest es wirklich spannend, da möchtest du tiefer reingehen und mehr dazu lernen?
Ja, genau. Also ich sag mal, ich glaube, wie bei vielen Sachen, es ist dann so ein bisschen erstmal am Anfang Eigeninteresse, was da so reinspielt, weil ich auch gemerkt habe, jetzt zum Beispiel bei Competitions, als ich da damals mit angefangen habe, ich meine, klar, irgendwie hat man in Verbindung mit dem Sport schon so ein bisschen drauf geachtet, was man isst, aber ich würde sagen, es war vieles davon planlos oder man hat es einfach gemacht und wusste vielleicht auch nicht so ganz, warum mache ich das Ganze jetzt so, weil ich muss sagen, im Bachelor gab es mal so ein kleines Modul dazu, aber es war ein sportwissenschaftlicher Studiengang und jetzt nicht Ernährung der Hauptfokus dabei. Das heißt, es ist trotzdem nicht so, dass ich sage, okay, außer vielleicht, was man hier und da selbst so ein bisschen aufgeschnappt hat, was man zu dem Zeitpunkt aber vielleicht auch nicht so ganz bewerten konnte, war es vieles, glaube ich, eher so nach Gefühl, was man gemacht hat. Und habe dann bei manchen Wettkämpfen, würde ich jetzt im Nachhinein zumindest so bewerten, schon gemerkt, dass es dann mal so am zweiten oder dritten Tag sein konnte, dass dann vielleicht schon ein bisschen die Körner am Ende gefehlt haben, weil man sich vielleicht nicht so optimal ernährt hat oder auch so in allgemeinen Trainingsphasen vielleicht unterschätzt hat, wenn man dann ein gewisses Volumen fährt, wie viel da nötig ist, um die Trainingsleistung und Regeneration da wirklich gerecht zu unterstützen, sage ich mal, und mal so wahrscheinlich, oder ich einfach gemerkt habe, dass ich da früher bestimmt auch ein bisschen was auf der Strecke habe liegen lassen im Vergleich zu dem, wenn ich mich da vielleicht mit dem Wissen, was ich jetzt habe und wie ich mich jetzt ernähre, das damals schon gehabt hätte. Aber ich meine, so lernt man ja auch aus dem Ganzen. Aber das war dann trotzdem so für mich, okay, irgendwie habe ich das Gefühl, da geht noch mehr. Da war halt gemerkt, okay, ja, außer ganz oberflächliches Wissen, was man hier und da aufschnappt, weiß ich da doch nicht so ganz Bescheid und war dann zusätzlich auch aus, ich sag mal, so ein bisschen beruflicher Perspektive wusste ich, okay, es gibt mir auch eine Möglichkeit, meinen Bereich nochmal ein bisschen auszuweiten, vom reinen Training auch halt eben Ernährung da noch mehr mit ins Spiel reinzubringen.
Ich weiß, das ist vielleicht eine schwere Frage, weil das ein bisschen her ist, aber kannst du dich erinnern, was du damals gegessen hast, weil du gerade meintest, dann sind dir vielleicht die Körner ausgegangen an so einem Wochenende, wo du jetzt weißt, du machst das anders. Also kannst du dich noch erinnern?
Ja, also ich sag mal, ein Punkt ist definitiv, also unabhängig von dem, was ich gegessen habe, dass ich auf jeden Fall während Wettkämpfen zu wenig gegessen habe, weil ich sag mal, ich glaube, ein Gefühl, was die meisten kennen, die schon mal einen Wettkampf gemacht haben, dass man an so einem Wettkampfwochenende nicht unbedingt das normale Hungergefühl hat, wie man es so im Alltag hat, weil dann kommt Aufregung, Nervosität mit rein, generell die Belastung, die auch teilweise den Hunger ein bisschen unterdrückt, gerade wenn es hochintensiv ist und man dann ja, vielleicht gar nicht zwangsweise das Gefühl hat, okay, ich habe jetzt Bock, mega viel zwischen den Events zu essen und es dann auch bestimmt mal sein konnte. Also ich weiß, dass ich auf jeden Fall immer was dazwischen gegessen habe, aber dann vielleicht halt nur so einmal und gedacht, ja, okay, das reicht jetzt schon und inzwischen bin ich halt da, dass ich dann eher mehrere leicht verdauliche Snacks, viele leichte Kohlenhydrate zu mir nehme, was dann auch, ich sag mal, an so einem Wettkampfwochenende Mengen an Zucker sind, wo ich auch früher gedacht hätte, okay, das ist ja komplett schlecht, wenn du so viel Zucker jetzt zu dir nimmst und dann vielleicht eher aus Angst davor, vielleicht auch das Falsche zu essen, dann zu wenig gegessen habe. Was jetzt die exakten Lebensmittel waren, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr so ganz, da das dann doch schon einige Jahre her ist, aber halt wirklich dieser Punkt, so ein bisschen davon täuschen lassen, okay, das Hungergefühl ist nicht so da wie normal und deswegen einfach auf zu wenig Nahrung insgesamt zurückgegriffen und vielleicht auch ein bisschen die Angst davor, okay, zu viel von vermeintlich ungesunden Lebensmitteln zu essen.
Ja, ich glaube, das Problem, Herausforderung mit dem Essen während der Competition, also das kann ich nur sagen für mich, ich kenne es, weil ich habe nie Hunger dazwischen und dann ist es echt so ein rein Zwingen, dass man irgendwas isst und vor allem, wenn man dann auf so einem Niveau ja auch noch unterwegs ist, dann muss man ja was essen. Und dann auch, klar, der Süßkram. So, ich habe heute Morgen gerade noch gesehen, gut, wenn die Folge rauskommt, ist es wieder ein bisschen vergangen, aber das Bild von Cata Blanc. Ja. 4 Toastbrot mit Nutella und Banane und Beeren obendrauf.
Genau, und dann noch der Orangensaft dazu, ja. Um da einmal vorher schön die Kohlenhydrate zu laden. Aber klar, das ist sowas, ich sag mal, wenn der Rest der Ernährung auch im normalen Alltag super aussehen würde, spricht auch per se da nichts dagegen, wenn das, ich sag mal, in den Energiebedarf der Person reinpasst. Aber gerade an so einem Wochenende hat es halt wirklich den Sinn und Zweck, leicht verdaulich zu sein, dass das Ganze genau nicht im Magen liegt, wenn ich dann im Event, im Workout drin bin und mir halt wirklich trotzdem mit relativ wenig Volumen einfach eine hohe Menge an Kohlenhydraten liefert.
Ja, ja klar. Wir wollen heute gar nicht über die Wettkampfsdiät sprechen. Wen das interessiert, so ein bisschen haben wir das auch schon in der Folge mit Miri Krugmann angerissen. Da geht es ja um ganz viele Kleinigkeiten, haben wir ganz viele angerissen an Grundlagen der Ernährung. Heute wollen wir so ein bisschen Richtung Supplements gehen, weil, also ich gehe jetzt mal wieder 5 Schritte zurück. Für jemanden, der gerade mit Sport anfängt, da meistens hat man noch keine Berührung mit Supplements und plötzlich, wenn man immer weiter so in diese Bubble reinkommt, heißt es ja, man muss das nehmen und hier und Kreatin und jenes und Y und das und dann steht man da und denkt so, oh Gott, was soll ich denn jetzt wirklich davon nehmen? Ist es überhaupt alles nötig? Und darum vielleicht mal so Schritt Nummer 1, wo sollte ich allgemein darauf achten oder wie auch?
Ja.
Zum Thema Supplements.
Genau, also ich sag mal, der wichtigste Punkt oder einer der wichtigsten Punkte am Anfang, würde ich sagen, ist wirklich so die Frage, wofür möchte ich das Supplement nutzen? Weil ich sag mal, bevor ich mir überhaupt über irgendwas anderes Gedanken machen muss, ist ja wirklich erstmal, okay, was möchte ich damit erreichen? Wofür nutze ich das? Weil im Sportbereich gibt es definitiv Supplements, die sinnvoll sein können. Es gibt sehr wenige, die quasi in jeder Situation oder für jede Sportart, für jede Belastung sinnvoll sind. Das heißt, da kommt es dann wirklich so ein bisschen drauf an, was mache ich denn eigentlich und was soll das Supplement verbessern? Und dann kann ich halt gucken, okay, welche Supplements fallen in diese Sparte, sage ich mal, rein. Genau, also das ist eigentlich wirklich so die erste Frage. Und dann, wenn man da dann so ein bisschen weitergehen will, ist, muss ich sagen, alleine, vielleicht, wenn man in dem Bereich nicht so drin ist, dann vielleicht auch manchmal schwierig. Da kann es dann Sinn machen, zu sagen, okay, hier, ich wende mich an eine Person, der ich da vertraue oder die da ausgebildet ist im Bereich, Ahnung hat, sind dann auch so Fragen wie, okay, jetzt weiß ich schon mal, wofür möchte ich das Supplement und habe vielleicht eins gefunden, was in dem Bereich schon mal Effekte, Ergebnisse gezeigt hat. Dann kommt es natürlich auch drauf an, damit es dann effektiv ist, es sind ja normal bestimmte Dosierungen, also dass ich dann auch rausfinde, okay, wie viel muss ich denn tatsächlich davon nehmen, damit es überhaupt einen Effekt hat, weil ich kann ein an sich effektives Supplement nehmen, aber die falsche Dosierung und dann habe ich am Ende auch wieder nichts von, dann entweder habe ich gar keine Effekte oder vielleicht sogar negative Effekte, wenn ich zu viel davon nehme. Das heißt, da muss ich dann Bescheid wissen. Und eine Sache, wo ich als Ernährungsberater immer sehr stark drauf achte, ist das sogenannte Sicherheitsprofil. Also gibt es auch Daten zu dem Supplement, ob das irgendwelche bekannten Nebenwirkungen hat, ob es allgemein sicher ist oder ob es hier und da auch Fälle gibt, wo man vielleicht drauf achten müsste oder vielleicht für manche Personen dann nicht in Frage kommt. Und das ist gerade so der Punkt. Sicherheitsprofil hat man meistens erst bei Supplements, die schon ziemlich gut untersucht sind. Das heißt, gerade wenn jetzt vielleicht so neuere Daten rauskommen, irgendwie, wo dann ein neues Supplement, wo heißt, okay, hier, das ist vielversprechend, ist es trotzdem so, dass ich da gerade als Ernährungsberater am Anfang häufig noch eher zurückhaltend oder skeptisch bin, weil es meistens halt ein bisschen dauert, bis dann auch so ein Sicherheitsprofil etabliert wird, wo wir es gerade jetzt, wenn wir so das wahrscheinlich allgemein bekannteste Supplement Kreatin nehmen, da halt genau wissen, okay, welche Dosierung brauchen wir, was verbessert Kreatin und halt eben genauso, wie ist das Sicherheitsprofil davon und da halt wissen, okay, gerade bei gesunden Personen hat es keine Nebenwirkungen, außer dass ich vielleicht ein ganz bisschen an Gewicht zunehmen kann durch eventuelle Wassereinlagerungen in der Muskulatur, aber ansonsten, ich sag mal, da nichts dagegen spricht, wenn ich das in der normalen Dosierung nehme. Aber das haben wir halt eben nicht bei jedem Supplement.
Kurze Werbepause. Ich möchte euch nämlich meinen neuen Partner vorstellen von dem Podcast Weider Germany. Und Weider gibt es schon seit über 90 Jahren und sie begleiten Menschen auf ihrer Fitnessreise, egal ob du Bodybuilding machst oder funktionale Fitness oder eben Crossfit wie hier. Sie haben natürlich auch alles mit dabei hier. Ich habe EAAs da. Ich habe auch was Süßes für zwischendurch, die Birthday Cakes, die ich persönlich richtig gerne mag. Proteinpulver oder natürlich auch einer meiner Favorites, die Elektrolyte. Die schmecken hier zum Beispiel eher so nach Himbeer und kann ich den ganzen Tag so trinken, seien wir ganz ehrlich. Und alles natürlich gegründet von dem Erfinder Joe Weider. Vielleicht hat ja der eine oder die andere von euch schon mal den Namen gehört. Wen das interessiert, wir haben auch eine ganze Podcast-Folge dazu aufgenommen mit dem Geschäftsführer aus Deutschland, Marvin. Also hört da auch gerne nochmal rein. Da reden wir ganz, ganz viel über Proteinpulver. Und ja, wenn euch das interessiert, freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr mal auf die Seite von Weider klickt. Mit meinem Rabattcode BANGE bekommt ihr da auch ein paar Prozente. Findet ihr natürlich alles in den Shownotes oder bei mir auf Instagram. Also schaut da gerne mal vorbei und guckt euch an, was Weider alles so zu bieten hat. Und darum vielen Dank an meinen Sponsor der heutigen Folge. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit der weiteren Folge über die Supplements.
Lass uns doch nochmal, du hast wieder ganz viele Sachen angerissen, vorne anfangen, weil du meintest, es hängt natürlich davon ab, welchen Sport wir machen. Und wir beziehen uns jetzt einfach mal natürlich auf Crossfit, funktionale Fitness. Was wären denn dort Supplements, wo du aus der Ernährungsberatersicht sagst, die könnten sinnvoll sein, vielleicht auch dazu gesagt, mit welchem Level dahinter, weil nur weil ich jetzt gerade damit anfange, heißt es ja nicht, dass ich mir direkt alle Supplements reinballern muss.
Ja, genau. Also genau, da können wir eigentlich direkt mit dem Beispiel von eben anfangen, Kreatin. Also das ist wirklich so das eine Supplement, was ich eigentlich fast jeder Person empfehle, die vor allem in irgendeiner Form Kraftsport macht, was bei uns im Functional Fitness der Fall ist, dass wir da natürlich Krafttraining, Kraftsport dabei haben, weil wir da einfach wissen, dass es langfristig Kraftzuwächse unterstützt, deine Trainingsanpassung unterstützt, also auch sowas wie Muskelaufbau verbessern kann und eventuell dann auch damit die Regeneration zwischen den Einheiten und du so einfach langfristig bessere Trainingsanpassungen in dem Bereich hast. Man muss sagen, so Effekte bei Supplements sind trotzdem immer relativ klein, wobei wir dabei Kreatin schon mit die größten Effekte sehen und es wirklich durchaus einen Unterschied machen kann. In den meisten Fällen ist der Unterschied nicht so krass, dass man von jetzt auf gleich auf einmal merkt, boah, ich nehme jetzt Kreatin, jetzt hat sich auf einmal alles verändert. Aber das ist einfach sowas, wo wir wissen, okay, das funktioniert. Ich nehme das einfach durchgehen und kann mir da positive Effekte von erhoffen. Und für die Anpassungen in der Sports Performance, also im Kraftbereich oder auch sowas wie Sprintfähigkeit, wiederholte Sprintfähigkeit, da reicht es einfach, wenn man diese typischen 3-5 Gramm pro Tag nimmt. Teilweise gibt es auch die Empfehlung 0,1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, was dann vielleicht gerade für sehr muskulöse Personen Sinn machen kann, wo es dann teilweise vielleicht eher so im Bereich 8-10 Gramm rauskommt. Wobei, ob das tatsächlich so viel besser ist, erfraglich ist, weil die meisten Daten haben wir trotzdem so im Bereich 3-5 Gramm pro Tag und da scheint es wirklich in der breiten Masse sehr effektiv zu sein. Kann sein, dass manche Personen ein bisschen stärker drauf ansprechen als andere, zum Beispiel Personen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, können teilweise vielleicht sogar stärkere Effekte erwarten, weil Kreatin haben wir sonst auch ein bisschen in Fleisch enthalten und gerade so, ja, Personen, die vegetarisch oder vegan essen, häufig einen niedrigeren Spiegel oder Speicher von Kreatin in der Muskulatur haben und so dann quasi eventuell nochmal einen größeren Effekt erwarten können, wobei die Unterschiede wahrscheinlich relativ klein sein werden.
Könnte ich zu viel Kreatin nehmen, theoretisch?
Also es werden auch im Moment mehrere Studien so im Bereich, wo man durchaus um die 20 Gramm pro Tag gibt, weil es inzwischen auch mehr so im Bereich kognitive Leistungsfähigkeit untersucht wird, wo es für gesunde Personen aber noch zu früh ist, um da irgendwelche vielversprechenden Ergebnisse zu liefern. Aber da sieht man jetzt auch keine negativen Effekte davon. Also eventuell kann es sein, wenn man sowas wie 20 Gramm pro Tag nimmt, dass es manche Personen so ein bisschen bei der Verdauung spüren. Dann könnte man das halt auf mehrere Dosen am Tag aufteilen. Mhm. Und auch so, wenn ich Kreatin anfange, gibt es ja entweder die Empfehlung, ich starte 5 Tage mit 20 Gramm pro Tag, um so eine schnelle Ladephase zu haben. Dann sind die Speicher in der Muskulatur direkt danach gefüllt. Oder ich fange halt direkt einfach normal mit den 3-5 Gramm pro Tag an. Dann dauert es halt circa einen Monat, bis die Speicher gefüllt sind, habe ab dann die vollen Effekte. Aber über 20 Gramm pro Tag hinaus, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also würde ich jetzt auch selbst nicht an mir ausprobieren, aber zumindest 20 Gramm ist ja schon eine sehr hohe Menge.
Ja.
Und da sehen wir jetzt keine negativen Effekte, außer eventuell halt so ein bisschen Magenbeschwerden.
Okay, ja, weil ich weiß, da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal zu, es gibt natürlich Supplements, Vitamine ja auch, die manche, wenn man zu viel hat, scheidet man ja einfach aus und bei manchen gibt es ja dann vielleicht Probleme, wenn man doch zu viel hat, dann bei Kreatin, wer weiß, dachte ich auch gerade, vielleicht passiert einfach nichts und ich esse zu viel Geld.
Ja, genau, also klar, deswegen ist auch so, wo ich sage, also teilweise wird es so ein bisschen mit den kognitiven Effekten, würde ich sagen, inzwischen ein bisschen zu sehr überhyped, sage ich mal. Also es gibt schon ein paar Daten, die eventuell hindeuten, dass es da schon ein paar positive Effekte geben könnte, wobei es inzwischen bis jetzt eher bei Personen zum Beispiel mit Alzheimer oder schon irgendwelchen kognitiven Vorerkrankungen ist. Bei gesunden Personen ist es noch relativ schwach, was da gezeigt wird, was nicht heißt, dass es da nicht noch positive Effekte geben kann, aber deswegen sehe ich jetzt noch keinen Grund für eine, ich sag mal, normale, gesunde Person auf 20 Gramm hochzugehen, um dann noch weitere Effekte mitzunehmen, weil für die Muskulatur, wie gesagt, da wissen wir, fährt man mit den ungefähr 5 Gramm sehr gut.
Eine Frage habe ich noch zu Kreatin, denn jetzt weiß ich natürlich nicht, welches ich hinten stehen habe, aber es gibt ja noch unterschiedliche Kreatine. Welches ist besser? Gibt es ein besser? Was würdest du da bevorzugen?
Also was ich persönlich eigentlich meistens empfehle, ist einfach CreaPure. Ist im Prinzip ein reines Kreatinmonohydrat, was auch hier in Deutschland hergestellt wird und von allen möglichen Herstellern oder Supplementfirmen dann auch vertrieben wird. Also eigentlich man kann, oder ich würde sagen, nicht jedes, aber fast jedes Supplementunternehmen bietet CreaPure an. Aber im Endeffekt kommt es dann alles wie vom selben Hersteller oder derselben Manufaktur hier in Deutschland. Und das, da wissen wir aber, okay, das ist ein sehr reines, gut geprüftes Kreatin, wo dann auch nichts anderes drin ist. Und von der Form an sich würde ich sowieso Kreatinmonohydrat wählen, selbst wenn es jetzt nicht CreaPure wäre, dass ich halt auf jeden Fall Kreatinmonohydrat nehme, weil es gibt auch andere Kreatinformen, die teilweise beworben werden, dass sie nochmal besser sind und so. Aber es gibt bis jetzt keine Form, die eine bessere Wirksamkeit belegt hat als Kreatinmonohydrat. Und zudem ist Kreatinmonohydrat auch die günstigste Form von allen. Also würde ich mich auf jeden Fall darauf beschränken und am besten dann nach CreaPure schauen.
Okay, also Schritt Nummer 1, Kreatin und am besten Kreatinmonohydrat oder Creapur direkt. Wenn ich das jetzt gemacht habe, was wäre denn sonst noch etwas, wo du sagst, so in der Welt der funktionalen Fitness, was würdest du empfehlen zu nehmen? Ja. Und natürlich auch ab wann?
Ja, genau. Eine Sache, die wahrscheinlich auch schon viele bestimmt auch schon mal entweder selbst ausprobiert haben oder zumindest schon davon gehört haben, wäre Rote-Bete-Saft bei einem Wettkampf oder vor einem Wettkampf zu nehmen. Mit dem Hintergrund, in Rote-Bete-Saft ist viel Nitrat enthalten, was dann im Endeffekt die leistungssteigernden Effekte hat, weil zum Beispiel die Blutgefäße weitert und wir so eine bessere Sauerstoffversorgung zur Muskulatur haben. So die ersten Ergebnisse wurden da damals auf Fahrradergometern gezeigt, dass bei submaximaler Intensität die Sauerstoffeffizienz verbessert wird. Das heißt, für eine gewisse Intensität war weniger Sauerstoff notwendig. Das heißt, da ging es dann erstmal gar nicht drum, zwangsweise, okay, ich bin deswegen schneller oder leistungsfähiger in der Hinsicht, aber ich bin effizienter bei der Belastung, die ich mache. Später gab es dann aber auch Untersuchungen, auch im hochintensiven Bereich, zum Beispiel in Spielsportarten wurde es auch viel untersucht, was so wiederholte Sprintfähigkeit angeht, was dann übertragt zum Functional Fitness schon eher interessant sein kann, weil ich sag mal, da in Workouts haben wir auch viel, okay, ich muss bei einer Übung kurz Gas geben, habe die Transition zur nächsten Übung, muss da wieder Gas geben, dass wir auch so ein bisschen in Workouts, selbst wenn es ein kontinuierliches MWAP ist, trotzdem ja so ein bisschen Intervallcharakter häufig mit drin haben. Und da wurde halt gezeigt, dass es sowas wie wiederholte Sprintfähigkeit oder halt auch bei sehr intensiven Ausdauerbelastungen die Leistung verbessern kann. Das war dann tatsächlich so am effektivsten eigentlich so im Bereich bis 10, 15 Minuten ungefähr, also schon bei ziemlich intensiven Belastungen. Und genau deswegen ist da so, auch wenn es jetzt nicht viele direkte Daten im Functional Fitness selbst gibt, können wir so vom Übertrag von anderen Sportarten, die hier und da ein ähnliches Belastungsprofil haben, schon